Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und in Zülpich sitzt der Tobi W. Grüß dich.
Grüß dich, Philipp.
Na, wie geht es? Hast du auch so einen wundervoll herbstlich sonnigen Sonntag hinter dir heute?
Ja, herbstlich, ja, sonnig hier leider nicht so sehr.
Das ist ja schade.
Widerlich.
Also, widerlich.
Widerlich. Ja. Das richtige Wetter, um drin zu bleiben.
Hier war es fast ein bisschen aprilhaft. Wir haben von Nebel über Regen, windige Abschnitte und strahlenden Sonnenschein am blauen Himmel haben wir alles gesehen heute. Also, ein Fest für Wetterfetischisten, sag ich mal. Wenn es sowas gibt. Keine Ahnung, ob sowas gibt. Ja, wir sind heute nur im Zweierpack unterwegs. Tobi B., der ist ja bekanntermaßen jetzt Wahlmainzer. Und heute ist der 11.11., also die fünfte Jahreszeit beginnt gerade. Was lustig ist, denn die vierte hat ja noch gar nicht angefangen. Aber das muss man dann in Ruhe nochmal auseinandernehmen. Wie immer am Sendungsanfang, Lukas die Katze im Hintergrund.
Ja,
schöne
genau.
Grüße. Man muss sich wirklich um nichts mehr kümmern. Es geht alles einfach komplett automatisch. Das ist super.
Ja, ich glaube, der wartet auch nur darauf, dass wir hier anfangen, dass er endlich reinkommen kann und Krach machen kann.
Ja, gute Idee. Und was ist die Maßnahme? Will er raus oder will er was von dir?
Nee, der ist gerade reingekommen. Ich glaube, das Wetter passt ihm nicht so ganz.
Ja, ja. Das ist nichts für Katzen. So mit feucht und kalt ist nichts. Ja, genau, wo war ich? Jedenfalls der Tobi, der alte Wahlmainzer, der nimmt jetzt gerade irgendwie teil an der Fasenacht, oder wie das da heißt. Heißt das da so? Und deswegen,
ich habe keine Ahnung.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Wir sind ja Karnevalsmenschen eher, ne? Ja,
genau, also, das ist falsches Bundesland.
Genau, falsches Bundesland, die machen per se alles falsch da, glaube ich. Aber vor allem auch den Karneval, das fängt schon damit an, dass sie ihn falsch nennen. Jedenfalls ist er damit heute irgendwie beschäftigt und kommt nicht zum E-Podden. Aber nächste Woche... Denn nächste Woche sind wir ja bei unserer 100. Episode. Ich bin schon ganz aufgeregt. Da gilt es bestimmt noch, das ein oder andere vorzubereiten. Aber gucken wir mal, ob da was Nettes bei rauskommt. Wir haben ein paar Ideen. Mal schauen, was wir da den Hörerinnen und Hörern so anbieten können.
Ja, wir haben ja auch noch genug Zeit zum Vorbereiten. Also ist ja nicht so, als wenn das schon in ein paar Tagen wäre.
Genau. Weißt du, wenn es jetzt nur eine Woche wäre, dann würde ich langsam in Stress verfallen. Aber so,
oh ja.
Das sind ja noch 8 Tage. Kein Ding. Dann lass uns doch mal gucken, was wir vergangene Woche so auf dem Tablett hatten, was die Themen angeht. Da gab es jetzt nicht so mega viele, aber so ein paar haben wir doch am Ende immer, ne? Also es ist nicht so, als gäbe es nichts zu erzählen. So zum Beispiel kein Formel-E-Rennen in Indien, zumindest vorerst. Und der Grund ist natürlich ganz interessant, denn da führt Alejandro Agag steuerliche Bedenken an. Das hat mich schon neugierig gemacht, den Artikel mal durchzufräsen. Aber da du ihn geschrieben hast, denke ich, kannst du ihn wahrscheinlich auch super eloquent zusammenfassen.
Ja, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Kurz zum Hintergrund der ganzen Geschichte. Indien ist ja eines der größten und bevölkerungsreichsten Länder der Erde. Und da auch mit Mahindra ein indisches Team seit Beginn der Formel E mit am Start ist das auf jeden Fall ein wichtiger Markt für die Formel E. Sogar Jean Todt, FIA-Präsident, hat vor einiger Zeit in einem Interview gesagt, dass es sehr, sehr wichtig aus seiner Sicht wäre, ein Formel E-Rennen in Indien hinzubekommen. Mahindra ist da auch schon sehr aktiv gewesen. Im Februar 2016, also vor mittlerweile fast 3 Jahren, hat man sogar übers Internet einen offiziellen Aufruf gemacht, wo man Fans dazu animiert hat, sich über mögliche Streckenführungen in der indischen Stadt Neu-Delhi Gedanken zu machen und die bei Mahindra einzureichen. Alejandro Agag sagte jetzt im Interview mit einer indischen Nachrichtenagentur, dass die Formel E da auch sehr, sehr aktiv schon gewesen ist und 3 Städte ins Auge gefasst hat, die alle durchaus in Frage kommen würden, nämlich Bangalore, Neu-Delhi und Mumbai. Aber wie du eben schon gesagt hast, aus steuerlichen Gründen wird es da auf absehbare Zeit nicht zu einer Realisierung des Rennens kommen. Der Hintergrund ist ganz interessant. Nämlich Schuld an der Misere, sage ich mal, ist der Formel 1 Grand Prix, der auf dem Buddha International Circuit in der Nähe von Neu-Delhi von 2011 bis 2013 ausgetragen wurde. Da sind die Steuerbehörden in Indien nämlich sehr aktiv gewesen.
Die haben da das große Geld gewittert wahrscheinlich, oder?
So ist es zu vermuten. Zum einen mussten die ganzen Teams das Equipment, das sie ins Land eingeführt haben, verzollen. Das ist ein Vorgang, der, ich sag mal, seinesgleichen sucht in allen Ländern, in denen die Formel 1 bislang gewesen ist. Das kann man ja eventuell noch verstehen, dass da Waren mit Wert ins Land eingeführt werden. Aber die nächste Geschichte, finde ich, ist weltweit einzigartig und setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Und zwar bestand die Formel 1 damals aus 19 Rennen die Saison. Und die indischen Steuerbehörden gingen daher davon aus, dass alle Teams und alle Fahrer ein 19. ihrer gesamten Jahreseinnahmen in Indien zu versteuern hätten.
Oh Mann.
Weil sie eins von ihren 19 Rennen da ausgetragen haben. Ja. Und damit wäre das Einnahmen, das nach indischem Steuerrecht zu versteuern wäre. Und
hat man sich einfach gemacht, sage ich mal.
Ja, das hat die Formel 1 dann dazu bewogen, den noch, ich glaube, bis 2016 laufenden Vertrag mit dem Promoter, der das auf dem Buddha International Circuit veranstaltet hat, zu kündigen und nicht wieder nach Indien zurückzukehren, zumal da ja auch ein indisches Team mit Force India aktiv war, das, ich sag mal, da durchaus für Formel 1 Begeisterung in dem Land gesorgt hat. Man hat von Seiten der indischen Regierung versucht, der Formel 1 da ein bisschen zu entgegenzukommen. Man hat die Importzölle gestrichen auf das Equipment unter der Voraussetzung, dass die Teile das Land innerhalb von 30 Tagen wieder verlassen müssen. Aber an der Grundproblematik, dass ein 19. oder mittlerweile sind es ja in der Formel 1, wäre es ein 21. oder in der Formel E ein 13. Der Einnahmen in Indien zu versteuern wären. Daran hat man gesetzlich nichts geändert und das ist Alejandro Agag einfach zu viel Risiko. Er will da bevor tatsächlich in Frage kommt, ein Rennen in Indien zu veranstalten, Steuersicherheit haben, dass nicht dann nachher möglicherweise Equipment oder was auch immer von den Steuerbehörden beschlagnahmt wird, bis die Übeltäter, sag ich mal, ihre Steuern beglichen haben. Und das ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man internationale Veranstaltungen aus seinem eigenen Land fernhalten kann.
Mhm.
Ja, das ist sehr bedauerlich. Indien ist ein wichtiger Markt für die Formel E, für Elektromobilität an sich, auch für die in der Formel E engagierten Hersteller, aber kann man nachvollziehen, dass im Moment keiner das Risiko da auf sich nehmen will, da Probleme mit den Steuerbehörden zu bekommen und möglicherweise hohe Steuern abführen zu müssen in Indien.
Nicht so schön. Das ist keine besonders clevere Idee, das so zu machen. Es sei denn, das Ziel ist, die Formel E nicht ins Land zu holen. Das wissen wir ja nicht. Kann ja sein, dass es, weiß ich nicht. Vermutungen. Lass uns doch mal lieber in die Richtung gucken, wo die Formel E stattfindet, und zwar mit Sicherheit in der kommenden Saison. Jetzt hat nämlich gerade kürzlich der Ticketverkauf für einige Rennen der kommenden Saison gestartet. Und zwar kann man sich jetzt Tickets klicken für Marrakesch, für Paris und für Monaco. Und in den Notizen sieht man schön, dass der Tobi wieder fleißig war und schon mal geschaut hat. Was wissen wir denn über diese drei Rennen schon so? Was können wir euch denn darüber schon erzählen? Lesch mal los.
Ja, genau. Wie gesagt, der Ticketverkauf für diese drei Rennen hat in der vergangenen Woche begonnen. Auf der offiziellen Formel E-Seite viaformulae.com kann man sich Tickets erklicken, per Klick erwerben, wie auch immer man es ausdrücken mag. In einem wurde auch der Zeitplan für zwei der drei Rennen bekannt gegeben. In Marrakesch findet das freie Training demzufolge um 8 Uhr und um 10.15 Uhr statt, Qualifying um 12 Uhr und Rennen um 16 Uhr. muss ich dazu sagen, es ist lediglich der Zeitplan für die Formel E Sessions bekannt gegeben worden. Die Jaguar I-Pace E-Trophy, die auch ja im Rahmen der Serie ausgetragen wird, da ist jetzt noch nichts bekannt gegeben worden, aber das kann man sich ja dann an zwei Händen abzählen, dass das irgendwann zwischen den Sessions stattfinden wird. Mhm. Ticketpreise sind auch ganz interessant. Marrakesch ist da sehr, sehr günstig, also da bezahlt man als Erwachsener 12 Euro für ein Tagesticket und als Jugendlicher von 16 bis 24 und oder als Rentner über 60 bezahlt man nur 7,50 Euro. Hat dann ein Tribünenticket, hat Zugang zum Allianz E-Village. Das dürfte höchstwahrscheinlich nicht ganz so umfangreich sein, wie man das aus Berlin beispielsweise kennt. Aber ich sag mal, 12 Euro ist natürlich auch eine Hausnummer. Das ist schon sehr günstig. Mhm. Und ach, wer im Januar einen Trip nach Mexiko. Jetzt hatten wir ja einen Kollegen, der gerade aus Mexiko zurückgekommen genau. ist. Und ja. Nein, es ist selbstverständlich Marokko. Wer im Januar einen Trip nach Marokko plant, der könnte da durchaus günstig auch ein Formel-E-Rennen besuchen. Er muss sich allerdings beeilen. Ich habe gerade eben geguckt, es waren gerade eben nur noch 16 Tribünentickets verfügbar.
Was?
Das wird also ganz schnell ausverkauft sein, wenn es nicht jetzt gerade schon ausverkauft ist, wenn der Podcast erscheint. Es gibt allerdings auch noch knapp 8000 Stehplatztickets, die auch, ich sag mal, Zugang zum Allianz E-Village erlauben. Die sind allerdings auch nicht günstiger, also die Preise sind die gleichen.
Mhm. Der Unterschied ist halt, für die noch nicht dort waren, Stehplatzticket heißt, ich habe keinen direkten Blick auf die Strecke, sondern ich stehe zwar an der Strecke, aber ich schaue auf den großen Screens dem Rennen zu, richtig?
Normalerweise ja, oder aber es gibt die Möglichkeit, irgendwo an einem Zaun zu stehen, wo man
durchlupen kann.
Zumindest durchgucken kann, zumindest ein bisschen auf die Strecke gucken. Ja. Wie gesagt, da gibt es auch ein paar Stellen, aber das sind naturgemäß auch nicht die besten Plätze. Da sieht man dann Formel-E-Autos in 10 Metern Abstand vorbeifahren, wahrscheinlich am ehesten noch auf der Start-Zielgeraden oder so. Das, wie gesagt, da ist überschaubar, was man da tatsächlich von der Rennaction auf der Strecke mitbekommt. Aber, wie du schon sagtest, die Formel-E hat normalerweise diverse Großleinwände rund um die Strecke aufgebaut und da kann man das Rennen dann auch auf jeden Fall verfolgen.
Bisschen andere Preise in Paris, glaube ich, ne? Wenn man das mal so im Vergleich schaut, da muss man schon ein bisschen mehr hinlegen.
Ja, definitiv. Da ist die Preisstaffelung aber auch wieder die gleiche. Voller Preis zahlen Erwachsene und den reduzierten Preis Jugendliche oder junge Erwachsene von 16 bis 24 und Menschen über 60 Jahren. Der Erwachsene bezahlt 44 Euro für ein Tagesticket, der reduzierte Preis beträgt 27,50 Euro. Hier sind allerdings deutlich mehr Tribünen vorhanden als in Marrakesch. In Marrakesch gibt es nur 2 Tribünen. In Paris gibt es, glaube ich, sogar 12. Demzufolge sind auch noch deutlich mehr Tickets verfügbar. Das waren heute Mittag 2776 Tickets, die noch zu erwerben waren. Ja, der Zeitplan ist da ein wenig anders als in Marrakesch. Da beginnt das erste freie Training schon morgens um 7.30 Uhr. Das zweite freie Training ist um 10 Uhr. Qualifying 11.45 Uhr und Rennen um 16 Uhr. Ein Wort noch kurz zu den Zeitplänen. Die sind natürlich vorläufig. Das heißt, da kann sich natürlich auch immer noch was dran ändern. Ja, wie gesagt, Paris, sehr, sehr beeindruckende Location rund um den Invalidendom. Ich bin ja auch letztes Jahr da gewesen, zwar nicht auf einer Tribüne, sondern im Media Center, aber es ist schon eine ganz, ganz besondere Atmosphäre da mitten in der Stadt. Und ja, wer Lust auf einen Wochenendausflug in die Stadt der Liebe hat, dem kann ich das auch nur ans Herz legen.
27. April wäre das Datum, by the way.
Richtig, genau. Und ich sag mal, 44 Euro für einen Erwachsenen ist schon eine Hausnummer, muss man sagen, aber ich sag mal, bewegt sich auch in einem ähnlichen Rahmen, wie das höchstwahrscheinlich in Berlin der Fall sein wird. Also das sind schon normale mitteleuropäische Preise, die man da rechnen kann. Etwas günstiger.
Man höre und staune.
wird es, wenn man auch in einer französischsprachigen Stadt sich die Formel E angucken möchte, nämlich etwas weiter südlich am Mittelmeer gelegen in Monaco. Da kostet das Ticket für die Erwachsenen nur 20 Euro und der Zutritt zum E-Village ist sogar komplett kostenlos. Mhm. Eine Besonderheit ist beim Ticketverkauf in Monaco. Der Ticketverkauf findet nicht über die offizielle Formel-E-Seite statt, sondern man wird von da aus weitergeleitet auf die Seite des Veranstalters. Und hier gibt's auch noch eine ganze Reihe von Tickets. Insgesamt sind etwas mehr als 17.000 Tribünentickets verfügbar, von denen noch mehr als 10.000 da sind. Die ersten beiden Tribünen sind allerdings schon ausverkauft, aber es gibt auf allen anderen Tribünen rund um die Strecke gibt's noch Tickets. Insgesamt 10.672 Tickets waren heute Mittag noch verfügbar. Leider gibt's keinen Zeitplan auf der Seite des Veranstalters von Monaco, aber dafür sieht man die Streckenführung. Und
Was sehen wir da?
Da gibt's ja, ist ja eine Besonderheit. Es ist ja angekündigt gewesen, dass die Formel E auf der Streckenführung, die auch beim Monaco Grand Prix der Formel 1 zum Einsatz kommen soll, fahren wird. Das wurde zwischenzeitlich allerdings revidiert.
Ja, das wissen die aufmerksamen Zuhörer zumindest schon.
Das will ich doch hoffen. Auf der Karte, die dort zu sehen ist, ist die Streckenführung gegenüber dem Jahr 2017 allerdings unverändert. Diejenigen, die das Rennen gesehen haben, werden wissen, dass die Startzielgerade die gleiche ist wie bei der Formel 1. Allerdings biegt man dann in der Saint-Devaux nicht nach rechts ab und fährt den Berg Richtung Casino hoch, wie das in der Formel 1 der Fall ist, sondern man hat eine relativ enge Kurve und fährt dann von da aus direkt geradeaus Richtung Hafen. Wie gesagt,
also kein Casino, kein Tunnel wie gehabt.
Genau, richtig. Man hatte in der Vergangenheit da ja Bedenken gehabt, weil die Strecke doch relativ eng ist und die neuen Formel-E-Fahrzeuge sind größer, stärker, schneller, dass das vielleicht da ein bisschen problematisch werden könnte. Aber ganz offensichtlich scheint man an der Streckenführung im Vergleich zum Jahr 2017 nichts zu ändern.
Sodass, die Argumentation, wenn ich dich unterbreche, die Argumentation war ja letzten Endes, dass man gesagt hat, wenn wir die gesamte Strecke nehmen, dann werden die Zuschauer vor Ort sehr viel weniger Spektakel haben, weil einfach die Fahrzeuge deutlich seltener vorbeikommen in der Zeit, die gegeben ist. Denn wir fahren ja jetzt 45 Minuten Rennen und wenn die Strecke länger ist, sehe ich weniger auf die Autos vorbeibraten.
Das mag einer der Beweggründe gewesen sein, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, die enge erste Kurve war schon 2015 bei der erstmaligen Durchführung des Monaco E-Prix ein Thema. Mhm. Man erinnert sich noch an die Bilder, dass Daniel Abt und Bruno Senna da spektakulär kollidiert sind in der ersten Runde nach dem Start und es fast in einem Überschlag von Bruno Senna geändert hätte. Eventuell nimmt man da ja bauliche Maßnahmen vor, dass man da vielleicht etwas mehr Platz zur Verfügung hat, aber falls nicht, das wird spektakulär.
Ja. Darum geht's ja, ne? Spektakulär soll es sein. Monaco findet statt am 11. Mai. Nicht zuletzt, deshalb gibt's wahrscheinlich noch ein paar Tickets. Ist ja noch eine Weile hin, denn
6 Monate auf den Tag.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ich wollte kurz im Kopf zählen, aber das hast du natürlich schon vorher erledigt. Denn rechnen kann man das nicht einfach so. So, dann bleiben wir doch beim Rechnen. Denn womit ich nicht gerechnet hatte, ist, dass erstens wir tatsächlich in der kommenden Saison ein Roborace sehen werden im Rahmenprogramm der Formel E. Womit ich noch weniger gerechnet hatte, war, dass wir statt der Fahrzeuge, die wir zum Beispiel vom Goodwood Festival of Speed kennen, quasi so eine Art DevBot 2.0 sehen werden und nicht nur tatsächlich KI-getriebene Fahrzeuge oder Rennen gefahren werden, sondern halb Mensch, halb Maschine unterwegs sein soll. Da hat man sich jetzt irgendwie einen ganz strangen Modus ausgedacht rund um das Roborace, weil man gemerkt hat, dass es wohl offensichtlich noch nicht ganz so gut funktioniert, wie man sich das gewünscht hatte. Nach allerlei vollmundigen Ankündigungen in den letzten Jahren ist irgendwie, was soll ich sagen, ja, es kam immer weniger raus und immer weniger handfestes. Und das Einzige, was sich abgezeichnet hat, war, dass das alles wohl nicht ganz so klappen könnte, oder klappen sollte oder klappen würde, wie man sich das immer vorgestellt hat. Und jetzt, genau, erwarten uns ganz seltsame Sachen in den zumindest kommenden zwei Saisons, nämlich, dass wir Menschen in den Fahrzeugen sitzen haben werden und die übergeben dann bei einem Boxenstopp das Auto an die KI. Also die steigen aus und dann fährt das Auto das Rennen alleine zu Ende. Da bin ich mir gar noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Also ich bin komplett perplex, was das jetzt sein soll. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, das geht mir nicht ganz unähnlich. Ich meine, man muss ja mal sagen, dass dieses Konzept, so wie es jetzt veröffentlicht wurde, an und für sich ja gar nichts Schlechtes ist. Leider hat man seitens Roborace allerdings den Fehler gemacht, schon vor 3 Jahren vollmundig zu verkünden, dass man vollautonome Rennen durchführen möchte. Und auch so dieses wahnsinnig tolle Roborace-Car, wie heißt es noch, vorgestellt hat, mit Robocar, genau, Robocar war der Name, genau. Das der Daniel Simon designt hat, die sagte, was ich hammergeil finde, das ist die Optik von dem Ding ist sehr, sehr beeindruckend, habe ihn mir auch mittlerweile schon 2-3 Mal in echt auch etwas näher bestaunen können. Wie gesagt, das Ding sieht einfach hammergeil aus, aber ja, ob es jetzt an der Technik liegt oder ob man Schwierigkeiten hat, tatsächlich die KI so zu programmieren, dass die Robocars gegeneinander Rennen fahren können. Es gibt einen ganz guten Kommentar von Tobi B. In dem Artikel dazu, den ich auch hier allen Hörern nun mal ans Herz legen möchte. Es ist ein ganz, ganz großes Desaster, eine kommunikative Farce, die da abgelaufen ist. Nicht, dass sich der Zeitplan immer und immer weiter verzögert hat, ohne dass seitens der Organisatoren irgendwas Offizielles dazu bekannt gegeben wurde. Man hat einfach überhaupt nichts von denen gehört und ja, dann fuhr hier bei dem E-Prix mal das Roborace, das Robocar 3 Runden, fuhren bei einem anderen Rennen fuhren zwei Deathbots autonom gegeneinander ein Rennen, von denen einer verunfallte. In Berlin, beim Berlin E-Prix dieses Jahr, haben wir Monate später erfahren, dass ein Testlauf des neu geplanten Rennformates durchgeführt wurde, nämlich dass tatsächlich zwei menschliche Fahrer die Deathbots für ein paar Runden bewegt haben und dann ausgestiegen sind und die Fahrzeuge dann autonom weitergefahren sind. Wie gesagt, das wurde in keinster Weise irgendwie offiziell kommuniziert. Die Zuschauer, die da waren, haben davon nicht ein einziges Wort erfahren, gar nichts. Mhm. Wie gesagt, es kam ein paar Monate später raus und wie gesagt, das ist eine einzige Katastrophe, was da abgelaufen ist. Auf der anderen Seite, die technischen Möglichkeiten, das Robocar fahren zu lassen, scheinen da zu sein. Das Auto ist in Goodwood gefahren, das Auto ist, wenn auch in relativ langsamer Fahrt, letztes Jahr schon in Paris gefahren, eine Demo-Runde. Aber man scheint es immer noch nicht hinzubekommen, dass tatsächlich ein vollautonomes Rennen stattfindet. Man nimmt jetzt, man argumentiert jetzt damit, dass man auch eine menschliche Komponente haben will, aber das ist ja eigentlich genau das, worum es bei Roborace nicht gegangen ist, nach der Ursprungsidee. Ich will nicht sagen, das klingt nach einer faulen Ausrede, aber so kommt es ein bisschen rüber. Ja. Wie gesagt, wir müssen jetzt abwarten, was passieren wird in den nächsten beiden, im Rahmen der nächsten beiden Formel-E-Saisons soll eine Alpha und eine Beta genannte Probesaison stattfinden. Und ab dem Jahr 2021 dann, also in etwas mehr als 2 Jahren, will man dann eine neue Fahrzeuggeneration präsentieren, mit der dann tatsächlich die Rennen als echte Rennen ausgetragen werden sollen.
Da nimmt man den Mund dann auch schon wieder voll jetzt letzten Endes. Ne? Man spricht halt von 4 Motoren, Torque Vectoring, Maximalleistung von 1 Megawatt, das sind knapp, das sind 1341 PS. Das ist halt, da klingt es an der Stelle schon wieder ein bisschen so, wie sie es immer gesagt haben, ja, mit Superlativen um sich geworfen haben und ja, die Autos fahren ganz alleine gegeneinander rennen und es wird alles total toll und so weiter. Und jetzt fängt man an anderer Stelle halt an, große Sachen zu erzählen, während man erstmal jetzt echt richtig kleine Brötchen backt, ne? Also ich weiß es nicht. Vielleicht wird es ja irgendwie unterhaltsam sein und doch irgendwie faszinierend, dann zumindest die Hälfte, wo die Fahrzeuge alleine unterwegs sind. Ich nehme an, sie werden dann die Phase, wo die Autos von Menschen gefahren werden, nutzen, um was über die Strecke zu lernen. Für die Zuschauer ist es halt einfach in dem Zusammenhang komplett unklar, was das Auto oder was die KI im Auto macht oder nicht macht, während der Fahrer fährt. Ja, also ich meine, fährt es eigentlich dann nahezu 1:1, wie der Fahrer vorher gefahren ist oder was genau passiert da eigentlich? Ne? Und ich fürchte halt, dass das ziemlich intransparent sein wird und man dann da sitzt und nicht so genau weiß, was man davon halten soll. Also ja, weiß ich nicht. Muss man vielleicht einfach auf sich zukommen lassen.
Ja, auch interessant finde ich die Aussage, dass man derzeit, Zitat, an 6 oder 7 DevBot-Fahrzeugen arbeitet, die im Rahmen der Alpha- und Beta-Saison zum Einsatz kommen. Ja, was denn jetzt? Wenn sie selber noch nicht mal sagen können, wie viele Autos sie denn gerade bauen, das klingt ein wenig unseriös.
Und dann ist ja natürlich die Frage auch komplett offen, wer fährt denn die Autos dann? Ja, es sind 33 Tage bis zum Saisonstart. Das klingt nicht nur so wie ein guter Monat, das ist ein guter Monat. Es ist wirklich nicht mehr lange hin.
Die werden wir in Riad nicht sehen.
Das denke ich auch.
Die DevBots. Und ich glaube, werden sie auch nicht in, in 63 Tagen in Marrakesch sehen.
Meinst du, die nehmen vielleicht dann zum Europateil irgendwie die Arbeit auf, oder? Was meinst du?
Frühestens. Mhm. Also wie gesagt, Marrakesch sind ja auch nur noch 2 Monate. Dann kommen anschließend die Rennen in Süd- und Mittelamerika und in China, beziehungsweise in Asien. Ja. Ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass, wenn wir das sehen werden, das frühestens beim Europa-Auftakt in Rom
Mitte April
der Fall sein wird. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, sie bauen aktuell 6 oder 7 Autos. Finde ich, ist als Aussage schon so, dass man da nichts mehr dazu sagen muss.
Hinterlässt oder? Fragezeichen im Kopf. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, keine Ahnung. So in meinem Kopf schwirrt gerade so ein Worst-Case-Szenario rum. So, ja, gibt irgendwie nur ein Rennen, das machen wir dann beim Saisonfinale, damit wir es einmal irgendwie gemacht haben. Bis dahin haben wir nichts auf die Kette gekickt, aber das nehmen wir jetzt noch mit. So stelle ich mir das gerade vor. Dass es wirklich einfach überhaupt nicht funktioniert. Also ich finde es schade, ehrlich gesagt, ja. Ich bin da auch komplett frei von Häme oder Schadenfreude. Ich finde das traurig, denn ich hatte mir viel davon versprochen. Ich fand die Idee cool. Und trotz allen Unkens, dass man dann sagt, ja, hier keine menschliche Komponente und was hat das mit Racing zu tun, bla, hat es mich doch immer interessiert, weil ich es technologisch einfach eine geile Idee finde. Und dass das überhaupt nicht aus dem Pushen kommt und das, was sie jetzt gerade planen, einfach mit dem ursprünglichen Konzept gar nichts mehr zu tun hat, das, ach, mich macht das traurig. Na gut.
Dem stimme ich zu 100% zu.
Ja gut, aber Freundchen, so ist es, ne? So ist es, so bleibt es, können wir auch nicht ändern.
Aber Phil, das ist ja nicht die einzige Rahmenserie, die im Rahmen der Formel E stattfinden soll.
Ja, das stimmt.
Gibt es ja noch eine zweite.
So ist es.
Und auf die können wir uns freuen.
Die gute alte Jaguar I-Pace E-Trophy, die auch tatsächlich fast jede Woche in dieser Sendung Erwähnung findet, obwohl es meistens nicht viel mehr zu sagen gibt als, oh, keine Ahnung, wie das klappen soll. Wer soll denn die Autos fahren und was steckt dahinter und ob die es schaffen, in die Reha am Start zu sein? Man weiß es nicht. Immerhin hat man jetzt ein weiteres Team vorgestellt. Zwar eins, das nur ein Auto hat und eine Fahrerin, aber es ist immerhin das deutsche Jaguar I-Pace E-Trophy Team. Und das ist doch schon mal soweit erstmal cool, oder?
Ja, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, aber sagt, langsam werden die Ankündigungen konkreter. Es kommen immer mehr neue Teams dazu, es werden immer mehr Fahrer bekannt gegeben. ja, so langsam kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir im Rahmen des Riya Ypres ein Rennen der Jaguar I-Pace E-Trophy sehen werden. Ja, das deutsche Team wurde jetzt vorgestellt im Jaguar Store in München, glaube ich, hatte jemand eben auf den Fotos erkannt.
Ja, so sieht das für mich aus. Ich war da schon mal und es sieht aus, als würde man da auf die Brienner Straße schauen.
Ja, was allerdings noch besser ist, als dass nur das deutsche Team vorgestellt wurde, es gibt auch jetzt endlich Informationen darüber, wann, wie und wo man die Rennen der Jaguar I-Pace E-Trophy verfolgen kann. Ah. Nämlich Qualifying und Rennen von allen 10 geplanten Events sollen im Livestream bei ran.de verfügbar sein.
Guck mal an.
Ja, das ist eine Überraschung. Freue ich mich auch auf jeden Fall drauf, werde ich mir auf jeden Fall auch ansehen. Nochmal kurz zurück zum deutschen Team. Es wurde jetzt vorgestellt und sportlicher Leiter der Truppe wird Christian Danner sein. Dem einen oder anderen vielleicht bekannt als Formel-1-Experte bei RTL, neben dem ganz hervorragenden Heiko Wasser. Ironie aus. Diejenigen, die ihn nur in dieser Funktion kennen, Christian Danner ist ein sehr, sehr erfahrener Rennfahrer, ist auch Ende der 80er Jahre selbst Formel 1 gefahren, für mehrere Teams, ich sag mal mehr oder weniger erfolgreich. Ich glaube, sein bestes Resultat war ein 4. Platz beim großen Preis der USA, damals für das deutsche Team Rial. Das ist,
1989.
Genau, richtig. Da hatte ein deutscher Felgenhersteller gemeint, ein Formel-1-Team an den Start bringen zu können. Damals war das noch alles etwas einfacher, hat so mehr oder weniger gut funktioniert und ja, Christian Danner als Fahrer fast bis aufs Podium gekommen. Das wäre ja heute eine wahnsinnige Sensation. War damals noch, ich sag mal, auch für relativ kleine Teams möglich. Danner selbst ist zudem als Fahrsicherheitsexperte aktiv und leitet die Jaguar Driving Academy, also hat auf die Art und Weise auch Verbindungen zu Jaguar. Als Fahrerin wurde eine junge Französin vorgestellt, Célia Martin, ist als Rennfahrerin ein sehr unbeschriebenes Blatt, bislang muss man, glaube ich, so sagen. Sie fährt den Jaguar Typ XESV Project 8 als Renntaxi auf dem Nürburgring derzeit, hat da, sag mal, einige Erfahrungen sammeln können, muss man abwarten, wie sie sich schlagen wird, so wie es aussieht, offensichtlich zum ersten Mal im tatsächlich echten Rennbetrieb. Es wurden auch gleichzeitig ein paar Sponsoren des Teams vorgestellt. Wenig überraschend die Firma Wiesmann, die auch als Sponsor von Jaguar in der Formel E auftritt. Dazu sind als Sponsoren an Bord die Deutsche Telekom, Automotor und Sport und die Pro7Sat1 Mediagruppe, die auch in ihrem Angebot auf ran.de die Qualifyings und Rennen der Serie streamen wird. Ja, sagt, so langsam füllt sich das Feld wir, denke ich mal, können gespannt sein darauf, was da noch an News in den nächsten Tagen und Wochen auf uns zukommen wird. Sagt, ich gehe davon aus, dass wir definitiv ein Rennen in gut einem Monat sehen werden von der Jaguar I-Pace E-Trophy. Und damit ist die Serie, obwohl sie von der Idee her auch deutlich neuer ist als Roborace, RoboWest schon einen gehörigen Schritt voraus.
Ja, ich glaube, da ist viel mit heißer Nadel gestrickt und es wird alles ganz, ganz krass auf den letzten Drücker irgendwie funktionieren. Ich glaube, da dampft es wirklich aus allen Rohren bei denen. Und dennoch macht es so langsam einen einigermaßen soliden Eindruck. Ne? Also ich freue mich ja sehr drauf. Ich habe das ja schon ganz zu Anfang, als verkündet wurde, dass es diese Serie geben wird, habe ich ja schon gesagt, ich habe da richtig Bock drauf. Ein ganzes Feld von iPaces dort auf der Strecke zu sehen, die da Rennen austragen, das wird schon richtig cool, das wird gut aussehen und dann ist auch immer noch ganz interessant so der akustische Unterschied zur Formel E, denn so ein I-Pace macht doch deutlich weniger Krach. Da ist schon so ein bisschen spooky, wenn sie herangerauscht kommen und du ansonsten nicht so richtig viel hörst, dann die Motoren sind deutlich leiser als in den Formel-E-Fahrzeugen. Also ich stelle mir das gut vor. Das wird schon ein großer Spaß. Hoffentlich wird es racingmäßig auch einigermaßen funktionieren. Nicht, dass sie zu vorsichtig sein müssen, dass die Autos nicht kaputt gehen. Man darf auch mal mit Lackaustausch und Kontakt und so. Da habe ich Bock drauf. Sollen die mal schön alles geben dort.
Ja, muss man auch mal gucken, wie groß das Starterfeld sein wird. Also ich glaube, bislang sind lediglich 4 Fahrer bekannt gegeben worden. Ich denke, da werden wir vielleicht 10, vielleicht 12 Autos erstmal am Start haben. Das ist natürlich überschaubar, aber ich sag mal, um so ein bisschen Rennen-Action zu bieten, könnte es ja vielleicht auch schon ausreichen.
Ja, im schlimmsten Fall werden einfach, Jaguar-Testpiloten aus aller Herren Länder zu Rennfahrern befördert und dann machen die das schon.
Du meldest dich freiwillig, höre ich daraus.
Ich bin kein Jaguar-Testfahrer, aber ich würde das schon gerne machen. Ich sage dir aber ganz ehrlich, außer am PC und an der PlayStation habe ich genau keine Rennstreckenerfahrung. Ich weiß nicht, ob man mich das machen lassen sollte. Aber wenn mich jemand fragt, sage ich nicht nein.
Das denke ich mir doch.
Ja, das sind so Fragen, da muss man auch nicht lange überlegen, was man da antwortet, ne? Wie wir halt so sind.
So sieht's aus.
Tobilein, das andere Tobilein ist nicht da, deswegen bist du jetzt dran mit dem Fakt der Woche. Ich klicke und du sprichst.
Der Formel E Fakt der Woche.
Ja, heute von mir Mitch Evans, Alex Lynn, Nelson Piquet Jr., Stefan Sarrazin, Jarno Trulli und Oliver Turvey haben alle etwas gemeinsam. Diese 6 Piloten haben bislang genau ein einziges Mal in der Formel E auf der Pole Position gestanden. Oh. Ja, die übrigen 39 Pole Positions bei den 46 Rennen gingen übrigens an nur 8 verschiedene, 8 verschiedene Piloten, die alle mehr als eine Pole erfahren haben. Also insgesamt 14 verschiedene Pole-Setter bislang in der Formel E.
Na, guck mal an. Evans, Lynn, Piquet, Sarrazin, Trulli, Turvey. Naja. Ja, das ist doch schon, das ist eine gute Frage für so ein Formel-E-Quiz irgendwie, ne? Was haben folgende Piloten gemeinsam? Das muss man die Fahrer mal fragen, ob die das wissen.
Ja, das wäre interessant. Wie gesagt, ich meine, ist natürlich wirklich interessant zu sehen. Mit Nelson Piquet Jr. hätte man ja, denke ich mal, als Champion von Saison 1 durchaus mehr als nur eine einzige Pole zugetraut. Dass Stefan Sarrazin und Jarno Trulli mal auf der Pole gestanden haben, das
glaubt in 10 Jahren auch keiner mehr.
Ich wollte sagen, das werden auch nur eingefleischte Experten wissen. Jarno Trulli sogar beim Debüt des Berlin E-Prix damals. Und Alex Lynn bei seinem Debüt in New York, als er für Virgin an den Start ging, als Ersatz für Pechito Lopez. Ja, und Mitch Evans als erster Jaguar-Pilot erst in der letzten Saison in Zürich.
Nicht schlecht. Seht ihr, Hörerinnen und Hörer, wieder was gelernt beim Fakt der Woche. So, genug gelernt.
So soll's sein.
Dann lassen wir die gute Episode mal ausklingen, Freundchen. Wie sieht's aus? Alles gesehen, alles gesagt, alles gehört.
Ja. Für diese Woche ja.
Für diese Woche ja, genau. Nächste Woche ist eine neue Woche. Nach dem E-Pod ist ja vor dem E-Pod. Das wisst ihr ja, wie es ist, ne? Dann übernehme ich mal hier kurz den kleinen Patreon-Hinweis, den normalerweise Tobi B. immer macht. Ich fasse mich auch ganz kurz. Ihr kennt das alle. patreon.com/epod. Da gibt es ab einem Dollar pro Monat allerlei Extras, unter anderem die Pre-Show und die Post-Show direkt in deinen Podcatcher oder O-Töne von Fahrern und sonstigen Persönlichkeiten aus der Formel E, den E-Pod Plus. Da hat der Tobi schon einiges auf Lager, was wir jetzt im Dezember bringen können. Da kann man sich mal reinklicken auf patreon.com/epod. Ganz herzlichen Dank an alle, die schon dabei sind. Und Vorschuss, Lorbeeren und Dank an die, die Bock haben, einfach mal reinzuklicken. Kann man auch dann monatlich wieder kündigen. Einfach mal ausprobieren, wenn es nicht gut ist, einfach wieder lassen. So, Tobi, Sendung ist vorbei. Wie geht's dir so? Fühlst du dich noch frisch? Es wird dunkel.
Es wird langsam dunkel, oder was das langsam? Hier wird's relativ schnell sogar dunkel. Ja, ich fühle mich noch einigermaßen frisch.
Ja, das passt. Es ist auch erst 20 nach 5, auch wenn es immer aussieht wie 9:30. Deswegen sagen wir an dieser Stelle einfach nur ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche zu Episode 100 des E-Pod wieder. Bis dahin, macht es gut. Schöne Woche euch.
Ciao.